Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Hello, ho, ho, bei Let's Talk About Spandex, dem ehemaligen Comic-Adaption, jetzt rede ich über was ich will Podcast. Und es ist Weihnachten und ich hoffe, im Dezember wenigstens zwei Weihnachtsepisoden rauszustanzen. Und es ist mir eine besondere Ehre, dass ich die erste Weihnachtsepisode mit Dennis bestreiten kann. Dennis, wie geht es dir?
Sehr gut.
Tote Lockdown, ne?
Ja. Fast.
Wie sehr geht das auf deine Nieren? Das ist jetzt immer so eine Standardgeplänkel am Anfang jeder Episode, aber ey, das wird zeitzeugenmäßig irgendwann mal wichtig.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen das ja auch in der ewigen Timeline verankern irgendwie. den ersten Total Lockdown, also im Frühjahr, den habe ich noch so weggesteckt, sag ich mal. Aber jetzt hat man doch schon, also jeder Mensch mit viel Verständnis für diese ganzen Sachen, da hat man schon langsam genug davon, obwohl ich es gut finde, dass sie jetzt endlich mal einen harten Lockdown machen. Ich finde, das hätten sie schon im November oder schon früher machen sollen.
Ja, Hoffnung ist ja irgendwie die Mutter des Gedankens oder wie das auch immer heißt, aber ich bin da voll bei dir.
Auf der politischen Seite bin ich da auf jeden Fall voll dafür, aber wenn man jetzt mal irgendwie so ganz persönlich irgendwie, da möchte man doch schon, dass das irgendwann wieder vorbei ist alles.
Hast du auch so das Gefühl, so dass dein Sitzfleisch quasi so langsam aber sicher weggehobelt wurde und jetzt sitzt du halt echt auf den Knochen?
Nee, ich habe da Sixpacks entwickelt quasi. Ich bin ein Meister des Sitzens mittlerweile.
Ich habe das Gefühl, dass ich im ersten Lockdown oder dieses von wegen, ey, bleibt man besser zu Hause, der Lockdown kommt ja erst jetzt in wenigen Tagen. Nee, wenn ich das herausbringe, sind wir schon im Lockdown. Hey, happy Lockdown. Dass ich das irgendwie mit so einer Content-Creator-Wut irgendwie auffangen konnte, ein bisschen. So von wegen, ey, dann starte ich den Podcast halt nochmal engagierter neu und mein Webcomic-Projekt und ich gucke irgendwelche Filme, die auf der To-Do-List sind und überlege, was ich noch so machen kann. Und man kann auch so in sich finden. Also ich habe das so total als in der Misere eine Chance suchen empfunden. Mhm. Und jetzt bin ich aber auch langsam durch und auch jeder, mit dem ich rede.
Ja, aber du hast das ja auch ganz gut hingekriegt. Also du bist ja weiterhin die ultimative Content-Maschine. Also es ist ja immer so ein bisschen, wenn jemand sagt, ja, ich fange jetzt ein neues Projekt an und dies und das, und ich meine, ich kenne mich da ja auch selber, also ich fange schon manche Projekte gar nicht erst an, weil ich mir da selber Steine in den Weg lege, aber ich finde das echt gut, weil ich sehe ja auch immer die Episoden, die da rauskommen und so, und ich bin da selber schon manchmal ein bisschen hinterher mit dem Anhören von Spandex, aber ja, das ist auch gut. Da ist also was Gutes bei rausgekommen. Also ich hingegen habe da echt manchmal so ein bisschen erstmal die Zeit genossen, die man so hatte, weil man wusste, ah ja, die ganze Industrie steht still. Da hat man dann nicht so den Druck weiterhin in der Ellbogengesellschaft, sag ich mal, mitmachen zu müssen.
Ja.
Aber man ist natürlich auch, das war ja schon fast so ein Meme irgendwie im Internet, dass die Leute gesagt haben, so bei Tag 6 vom Lockdown, bei der ersten Welle, haben sie alle gesagt, so, oh ja, und ich lerne zeichnen und ich lerne Russisch und ich häkel meine, Bettdecken selber oder sowas, und dann irgendwie bei Tag 14 waren die Projekte schon alle über den Haufen geworfen. Die Leute sitzen vorm Fernseher und gucken Netflix oder was auch immer.
Ja, genau. Ich auch diese Livestream-Sache und auch dieses, wir machen jetzt auch Zoom-Partys. Auf wie vielen Zoom-Partys waren wir jetzt im November oder so, keine Ahnung. Also ich habe,
Ja.
im ersten Lockdown war das irgendwie auch noch so ein bisschen verspielt und dann suchen wir uns halt andere Sachen, um uns zu belustigen und irgendwie. Ach.
Ja, ich finde das krass, dass dieses, diese, ich sag mal, Videotelefonie oder diese Videomeetings, dass das nochmal so ein Revival erfahren hat, weil das war ja irgendwie eigentlich immer, also Skype war ja fast schon das Synonym für Videotelefonie, sage ich mal. Und von Zoom hatte ich irgendwie so ganz entfernt irgendwann mal was gehört und auf einmal mit der Pandemie war das auf einmal überall. Also am Anfang haben die Firmen noch gesagt, ja, wir machen das über Skype oder wir machen das über, ich weiß schon gar nicht mehr, wie hieß noch das andere Tool, womit viele gearbeitet haben. Oder
Dieses
Google Hangout
Google
haben,
Hangout, genau.
ja, also ich kenne so ein paar Firmen, die haben alles komplett auf Google umgestellt und so mit Google Kalender und alles
Ja.
und Hangouts. Und aber Zoom ist jetzt irgendwie da, also omnipräsent auf jeden Fall. Und das ist auch irgendwie interessant, was wir, also es sind alles so viele Sachen in der Pandemie passiert, die man, die daraus hervorgegangen sind, die man gar nicht so hätte vorhersagen können.
Ja,
Die
aber
vielleicht
dieses.
im Nachhinein Sinn machen, wenn man also von aus der Zukunft sieht und die Punkte verbindet, aber so vorher hätte man sich das gar nicht vorstellen können, wie das dann alles verläuft und wie sich die Menschheit damit beschäftigt irgendwie.
Genau, und irgendwie ist es ja trotzdem, also am Anfang gab es irgendwie, finde ich, noch diese Bespaßung, so, ha, guck mal, wir haben uns lustige Hintergründe gemacht und wir werden dann noch teilweise das halbe Gesicht wird da so mit ausgestanzt und wir denken uns Trinkspiele aus oder so.
Ja.
Und jetzt ist das irgendwie nur zu Business-Optimierung noch da.
Die vergilbte Raufasertapete ist der neue Greenscreen.
Also ich bin da wenig in bedächtiger Weihnachtsstimmung gerade, aber umso schöner, dass wir über Weihnachtsfilme reden. Hast du denn einen Go-To-Weihnachtsfilm eigentlich?
Also aus meiner Kindheit ist das tatsächlich der, ich verwechsel den immer mit Miracle on 35th Street oder so, wie der
Also
hieß,
doch
aber
sowas eher schnulziges, gefühliges.
den meine ich nicht,
Ach
sondern
so.
der heißt, glaube ich, einfach
Ein Zombie
Santa
hing am Klingel.
Claus.
Ach so, alles klar. Mit Tim
Nee,
Allen.
nee, 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 eben nicht. Und, aber
Verdammt.
es gab halt schon einen Film in den 80ern und ich glaube, der heißt einfach Santa Claus.
Ja.
Und der handelt halt von, also ungefähr die gleiche Geschichte, nur es ist halt alles ein bisschen schöner und fantastischer irgendwie aufgebaut und nicht so slapstickig, obwohl es da auch viel Slapstick gibt mit, wie heißt denn nochmal der Schauspieler, Dudley Moore, glaube ich, und John Lithgow spielt da den Bösen.
John
Den
Lithgow.
hast du bestimmt auch mal gesehen irgendwie. Und also da
Ja.
ist irgendwie ein Mann und seine Frau, die eher so in der, ich sag mal, in der Alaska-Wildnis leben oder sowas. Und da passiert am Anfang irgendwas und da werden sie halt in dieses Weihnachtsdorf geleitet. Und der alte Weihnachtsmann, der ist irgendwie, ich weiß nicht, zu alt geworden oder stirbt. Und dadurch wird er sozusagen zum neuen Weihnachtsmann erkoren. Und da muss er sich halt mit dieser ganzen Welt zurechtfinden. Und er hat halt einen Elfen gespielt von Dudley Moore, der halt, der ist so der Erfinder-Elf und der findet, dass immer dieses per Hand die ganzen Holzlokomotiven zusammenklöppeln, dass das viel zu langsam ist. Und deswegen versucht er quasi das zu automatisieren. Er ist so quasi der Henry Ford der Weihnachtselfen sozusagen. Und das geht irgendwie nach hinten los und der macht da irgendwie alles kaputt und dann, ich weiß nicht, ob er rausgeschmissen wird oder selber geht und so. Und auf jeden Fall geht er dann nach New York und da findet er dann John Lithgow, der quasi der Toys R Us Tycoon ist. Und war ich das?
Ich denke, ich hoffe nicht ich.
Wahrscheinlich, ne?
Also bei mir sind zwar auch gerade so
Das
das
war eine sehr laut
Endspurt,
in meinen Ohren gerade, aber ich mach das mal weg.
Arbeitsendspurt, also bei mir ist echt auch gerade so von wegen, wie ist Deadline? Alle Deadlines. Aber nee, ich dürfte jetzt gerade mal, ich habe mich gerade mal entpiept. Ich ziehe mich da jetzt raus und rede über Weihnachten, verdammt.
Ja, ich mache jetzt auch mal meinen Do Not Disturb an. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner. Also der hat natürlich auch witzige Momente, aber das ist so ein klassischer, im Englischen würde man whimsical sagen irgendwie. Also ein sehr, sehr schöner und auch schön gefilmter Weihnachtsfilm. Also da gibt es halt so eine Szene, wo sie, glaube ich, zu dem den alten Weihnachtsmann noch mal sehen, und da gehen so Tore, also riesige Tore auf, und es ist eine riesige Halle, wo die ganzen Rentiere stehen, und dann auf so einem
Ja.
Thron irgendwie wie so eine Gottheit sitzt irgendwie der alte Weihnachtsmann.
Nice.
Ja, das war immer mein Go-to-Weihnachtsfilm eigentlich. Ich weiß, ich habe auch die mit Chevy Chase, also den ersten, den habe ich irgendwie als Kind auch mal geguckt. Den fand ich irgendwie lustig.
Das ist einer von meiner Mom. Also das ist so ein Film,
Ja.
also da habe ich selber nicht so krasse Weihnachtsgefühle für, aber das ist so, wenn ich bei meinen Eltern bin und das ist okay, was gucken wir? Also das ist so ein Weihnachts-Go-To-Tool, weil man auch nicht so lange diskutieren muss, welchen Film man dann jetzt guckt. Ist bei dir denn der Film, den du jetzt gerade beschrieben hast, ist das deiner oder ist das ein familiärer Weihnachtsfilm?
Ach so, ja, ich glaube, das ist so mein. Ich muss auch jedes Mal, wenn wir über Weihnachtsfilme reden, muss ich den Leuten immer wieder erklären, welcher Film das ist. Und dann sagen die mir so: Ach, der mit Tim Allen. Und ich so: Nein. Und ach, Miracle on 35th Street. Und ich so: Nein. Kris Kringle? Nein, das ist es auch nicht. Und den kennt immer keiner, diesen Film. Aber es ist ein. Ich finde, das ist irgendwie so. Ich glaube, ich fand das als Kind immer so gut, weil das so ein. Da ist irgendwie, also ich meine, es gibt schon dieses Gimmick mit dem Dudley Moore und John
Ja.
Lithgow, und die haben dann halt auch die Rentiere, die fressen immer irgendwie so einen Feenstaub oder so, und deswegen können sie fliegen. Und da will John Lithgow natürlich ran irgendwie und versucht dann irgendwie das zu vermarkten, diesen Feenstaub und so. Aber ansonsten ist das für mich so ein richtig klassischer Weihnachtsmann-Film, so wie man sich den Weihnachtsmann, wie man sich die Elfenwerkstatt und sowas vorstellt. Und wie er dann im Schlitten sitzt und mit den Rentieren fliegt und so. Und das ist so richtig, das ist nicht so, ja, so ein bisschen roter Mantel und Bart angeklebt
Ja.
und so und dann über einen Rathausmarkt fliegen oder irgendwie so, sondern das ist, also wenn du den Schlitten siehst, wenn du die volle Montur von diesem Weihnachtsmann siehst, so, das ist so für mich. Der klassische, voluminöse amerikanische Weihnachtsmann quasi. Deswegen fand ich das als Kind, glaube ich, auch also die ganzen Bilder einfach toll. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch standhalten würde. Aber es ist ja immer so, wenn man irgendwie da so Nostalgie, wenn da Nostalgie dran haftet, dann findet man das auch als Erwachsener immer weiterhin gut.
Bei mir war das auch immer ganz besonders der Muppets-Weihnachtsfilm, A Christmas Carol, nur halt aus der Muppets-Sicht erzählt.
Stimmt, das war auch noch einer, den ich gerne gesehen
Für
habe.
den habe ich richtig krass nostalgische Gefühle, aber auch weil der irgendwie für mich immer, also für mich sind Muppets, auch in den lustigen Muppets-Filmen übrigens, immer so ein Stück weit bedrohlich. So, also ne, nicht
Ja, ich
Kermit
weiß.
oder so, aber es gibt so diese Muppets, die sind immer so menschengroß und da kickt irgendwas bei mir rein.
Hey, es gibt auch wirklich Muppets, die so ein bisschen, also so, ja, also die extra ein bisschen gruselig aussehen oder nicht gruselig oder so, sondern böse
Ja.
irgendwie aussehen. Irgendwie. Ich weiß schon, was du meinst.
Und Weihnachten, ne? Also als jetzt mal weg vom Coca-Cola-Weihnachtsmann. Weihnachten ist auch irgendwie was in seiner ne, Naughty und Nice List und sowas. Ich finde, Weihnachten kann auch schon was Bedrohliches in sich haben mit seiner Moral oder auch mit seiner, also
Ja.
dieses Strafprinzip, was in anderen Weihnachtsfabeln drinne war,
Ja,
finde ich.
irgendwie alles, was im Christentum behaftet ist, finde ich sehr bedrohlich. Hast du mal die Bibel gelesen?
Wenn die Muppets jemals die Bibel macht, das gucke ich mir niemals an.
Wo war das denn nochmal? War das, ich glaube, es war bei den Simpsons, wo der Pfarrer irgendwie sagt: Haben Sie mal die Bibel wirklich gelesen? Theoretisch dürften wir nicht mal auf Toilette gehen.
Ja, das sind so Sachen, die sind gefährliches Halbwissen. Wenn ich das damals gesehen hätte, hätte ich das wirklich im Religionsunterricht mit reingenommen. Ich hab ja beim letzten Podcast, als, jetzt muss ich wieder gucken, weil wir haben das letztes Mal 100 Mal falsch gesagt. Harlem gegen Vampire, nein, Bronx.
Vampires versus Bronx.
The Bronx, ja, don't miss with
ich
the Bronx.
Ich sag immer Brooklyn irgendwie, aber es ist The Bronx tatsächlich.
Da habe ich ja mit dir auch ein bisschen die Metadiskussion geführt, was denn so Einsteiger-Horror oder Teen-Horror oder Jugendlich-Horror bedeuten kann oder was ein Film so für mehrere Generationen funktionierend macht. Und das habe ich ganz geschickt jetzt verbunden, mein lieber Dennis, mit meinem Filmvorschlag, weil ich habe dich gebeten, Krampus zu schauen. Und dann hast du mir die lustige Sprachnachricht zurückgeschickt. Welchen Krampus?
Alleine auf iTunes gibt es irgendwie 7 Stück oder so. Krampus 1, Krampus 2, Krampus Unleashed, Krampus The Christmas Devil.
Ja, ganz kurios. Und die sind alle nicht so weit auseinander. Es muss Zeitgeist gegeben haben, so eine kreative Doppelschöpfung in Hollywood, wo sich alle auf einmal für diesen altdeutsch-österreichischen Brauch interessiert haben.
Ja, und da, also, ich weiß nicht, ob du da noch, also, wir beide haben ja immer ganz gerne mal Kevin Smith Podcast gehört. Und ich glaube, also, wir beide hören es mittlerweile nicht mehr, aber nee. Er hat irgendwie, und das war definitiv vor 2015, hat er, ich weiß nicht mehr, wie das war, aber er hat auf jeden Fall, das ist das erste Mal tatsächlich, dass ich von Krampus gehört habe. Und das ist
meine
auch noch,
nächste Frage gewesen, ob du so bewandert bist in der deutschen Kultur, dass Krampus für dich vorher schon ein krasser Begriff war.
Nee, da habe ich auch noch vorhin drüber nachgedacht, dass Krampus ja aus der deutschen, österreichischen Kultur kommt, aber ich glaube, wenn du nicht irgendwie in den Alpen auf dem Land lebst, also ich habe da tatsächlich, also ich glaube, das hat so in den letzten Jahren oder in den letzten 10 Jahren in den USA so richtig so ein Popkultur-Hype ausgelöst.
Ja.
Wo die Leute mittlerweile, glaube ich, alle irgendwie so einigermaßen über Krampus Bescheid wissen. Und hier in Deutschland ist es überhaupt nicht angekommen. Und ich glaube, die meisten, also ich glaube, viele haben es, wenn, dann mal gehört oder so, aber haben eigentlich keine Ahnung, was das ist. Wie gesagt, ich rede hier irgendwie als Stadtjunge ewig schon. Und wenn du irgendwie auf dem Land oder wenn du in den Alpen wohnst, ist es wahrscheinlich anders. Also in Bayern kennt den wahrscheinlich jeder oder so. Aber
es ist so, nicht so was wollte ich denn da?
Ach so,
so, du hast von Kevin Smith geredet, dass Kevin Smith.
Ja, also er wollte auf jeden Fall, von ihm habe ich das erste Mal gehört und er hat davon geredet, einen Film über Krampus zu machen. Weil er hatte da irgendwie so verschiedene Projekte am Laufen oder aufgelistet, woran er arbeitet und eins davon war ein Krampus-Film.
Ja.
Und kurz danach ging das halt los und ich habe das halt nicht weiter verfolgt, deswegen weiß ich nicht, ob er da tatsächlich vielleicht schon am Anfang mit involviert war und ob er dann da wieder rausgegangen ist und dann hat jemand anders das weiterentwickelt oder so.
Das ist immer schwierig, aber, weil, ne, auch wenn da 2015 rausgekommen ist, dieser Krampus-Film, der ist ja auch schon vorher lange in Development Hell und hast nicht gesehen, aber vielleicht hat es da gerade in Hollywood irgendwie gemauschelt und dann ist das irgendwie so kulturelle Osmose, dass sich da viele mit beschäftigen und das Grundkonzept eines Bizarro-Weihnachtsmannes, nenne ich das mal.
Ja.
Ist ja auch super faszinierend.
Auf jeden
und
Fall.
Ich finde es krass, dass, also, und das ist das Komische, warum sich diese Kultursache nicht bis zu den Fischkopf total durchgedrungen hat. In der schönen Stadt Graz in Österreich gibt es einen richtig großen Krampuslauf und die geben sich da richtig Mühe, alle als befällte Bestie, einen Tag vor Nikolaus oder um das Nikolauswochenende oder so, durch die Straßen zu rennen.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, und teilweise echt krasse Kostüme. So.
Ja, super krass.
So kompletter Ganzkörperfellanzug. Oder ich habe auch, es gibt ja noch diese andere Figur, die auch manchmal ist es, glaube ich, jetzt habe ich die Seite, glaube ich, wieder zugemacht. Ja, es gibt noch so eine andere Figur, und die hat man, glaube ich, auch in dem Film gesehen, was so eine, ich sag mal, so eine Pferd-ähnliche Figur ist.
Ja, genau.
Und
Ich weiß den Namen jetzt auch nicht, aber
ja,
das kommt alles
irgendwie
aus diesem Mythos.
Habegauer
Ja.
oder Habegeis?
Von mir aus.
Haubegeis?
Ich nehm's.
Irgendwie sowas.
Also.
Ich nehm's.
Alles aus diesem Film ist
Okay,
irgendwie.
ja, das heißt Habegeis,
Ja.
das meißen wir jetzt in Stein. Und das ist auch so eine Gefolgschaft von dem Krampus.
Ja.
Und da haben sie teilweise so 2 Meter große Figuren, die sie bei diesen Läufen oder Paraden haben. Und die sehen manchmal echt krass aus. Und wenn du dir vorstellst, dass sie irgendwie so nachts so eine Parade machen, dann kommen so auf Stelzen irgendwelche vierbeinigen,
Ja,
gehörnten
mega.
Tiere da durchgelaufen. Das ist schon.
Als ich mich da jetzt schlau gemacht habe, habe ich gedacht, verdammt, eigentlich nächster Winterurlaub auf nach Graz. Ich würde das gerne einfach mal sehen. aber ich wollte auch immer schon mal zur Walpurgisnacht wirklich in den Harz fahren und gucken, ob die da wirklich da so ein Ding aufziehen. Oder ob das eher alles underwhelming ist.
Ja, ich habe da echt immer Angst, dass es dann irgendwie so.
Schützenfest nur angemalt?
Ich konnte es gerade nicht in Worte fassen, aber du hast es perfekt verwortlicht. Ja, das ist echt irgendwie einfach so ein paar ja, Schützenfestler sind, die da irgendwie sich irgendwie ein bisschen irgendwie so eine scheiß Faschingsperücke aufsetzen und irgendwie mit einem Besenstiel durch die Gegend hopsen und irgendwie und nach 5 Minuten sitzen die alle an Bierbänken
Gruselst
und
du dich schon?
be
Nee, willst du
betrinken
einen
sich oder so.
Kräuterschnaps? Gerne.
Ja,
Alles klar, los
kostet
geht's.
5 Euro.
Ja, aber Walpurgisnacht ist noch einmal im Jahr, Dennis. Aber den Michael Dougherty, den muss dieser ganze Krampus-Mythos ja auch wahnsinnig fasziniert haben, weil der ist in seiner Erzählung oder in seiner Deutung von Krampus teilweise echt irgendwie nah, zumindest mit Referenzstücken an diesen germanischen Mythos. Und jetzt können wir langsam in den Film einsteigen. Wir haben ja auch eine deutsche Informationsgeberin. Also um den Film mal abzugreifen, der Plot ist schnell erzählt und dann können wir reingehen, was wir mochten und was wir nicht mochten. Es geht um den lieben Max Engel, ein Junge von, wie alt ist der? Ich kann das schlecht schätzen. 10?
Ja, so 10, 11 irgendwie.
Lassen wir ihn 10 sein. Und der verliert seinen Glauben an Weihnachten. Weil alles ist irgendwie so durchkommerzialisiert. Die Familie mag sich eigentlich gar nicht wirklich. Die sitzen einfach nur aufeinander, weil Blut ist dicker als Wasser. Und seine reizende bayerische Großmutter sagt: Hey, wir verlieren nicht den Glauben an St. Nikolaus. Aber er verliert ihn dann doch und zerreißt seinen Weihnachtswunschzettel und schmeißt ihn theatralisch aus dem Fenster. Und auf einmal ist diese ganze Familie in einen Schneesturm gefangen und wird belagert von mysteriösen, bösartigen Wesen, die fast schon so ein bisschen sadistisch auch mit ihren Opfern spielen. Und dann ist es horrorfilmmäßig einer nach dem anderen weggepflückt, bis Last Man Standing mit einer bösen Pointe am Ende, über die wir auch bei uns jetzt am Ende reden können. Habe ich den Plot einigermaßen zusammengefasst oder fehlt da noch ein wichtiges Detail?
Ja, es war sehr kurze Synopsis, aber ja, war
Jetzt können
okay,
wir ja
so.
rein, jetzt können wir ja
Ja.
rein. Im Vergleich zu dem Vampirfilm, wie fandest du jetzt Krampus als also Horror, der für Alte funktionieren muss, der aber besonders für junge Menschen funktionieren muss?
Ja, also das ist irgendwie. Genau habe ich auch schon drüber nachgedacht und ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwie mit meinem Auge irgendwie völlig daneben liege, aber ich war sowas von überrascht, wie gut ich Krampus fand.
Oh Gott sei Dank, wir sind auf einer Seite. Ich dachte schon,
Weil.
oh Gott, jetzt haut er aus und jetzt.
Nee, weil ich bin da so mit null Erwartung rangegangen, weil ich hätte diese Filme auch nie im Leben angefasst, weil das, also ich meine, manche Filme gucke ich echt, weil ich denke irgendwie so, ich habe jetzt mal Bock auf irgendwie diese thematische Welt oder so und jetzt ziehe ich mir das rein, egal ob das irgendwie so ein Direct-to-Video-B-Movie-Shit ist oder so.
Ja.
Was ja auch nicht heißt, dass B-Movies immer schlecht sind, da gibt es ja auch sehr gute Beispiele, aber Ich bin da mit null Erwartung rangegangen und habe ich gesagt, ja, dann gucke ich das halt mal für Bassis dummen Podcast. Wenn er mit mir schon die anderen Filme nicht gucken
will. Wenn er sonst nicht mit mir spricht, der Arsch.
Das ist lustig, weil es wahr ist.
Nee, aber
nein,
ey,
alles gut.
Mir ist aber echt ein Stein vom Herzen gefallen, als du gesagt hast, wie gut du den fandst. Weil
ich war nämlich echt überrascht, weil ich denke manchmal irgendwie so, weißt du, wir gucken im Kino so Filme, wo Disney irgendwie 150 Millionen reinschleudert und dann machen so ein paar Leute einen Krampus-Film und kriegen die Story einigermaßen gut hin und vor allen Dingen die Effekte, also viel besser als so manche Kreaturfilm, den ich in den letzten Jahren gesehen habe.
Mir war also, ja klar, dass der Film nicht so ein Riesenbudget hatte, aber ich habe das vorhin nochmal nachgeguckt. 15 Millionen.
Ja, das kriegt ein Schauspieler normalerweise in den großen Hollywood-Produktionen.
Ja, oder auch in den großen Horror-Dingern so. Und dann sehen die Figuren aus wie Wurst. Und dieser Film hat 15 Millionen gekostet, hat einen relativ stabilen Cast. Und du sagst es ja, und die Monster sind genuin gruselig.
Ja, und also ich habe da leider jetzt auch nicht so viel Informationen für so Making-of von dem Film irgendwie. Das ist immer Bescheid bei iTunes, weil es gibt bei iTunes immer sehr viele Extras zu den Filmen, wie halt, als wenn du eine Blu-ray kaufst, aber nur wenn du den Film kaufst und nicht, wenn du ihn leihst. Und
weil das ja früher in Videotheken auch so war. Da haben sich die Specials, wenn du eine DVD geliehen hast, verweigert.
Waren die nicht dabei?
Natürlich waren die dabei.
Ja, also, ich bin den Witz nicht verstanden. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Veta Works oder
ja,
so, diese Firma, die dahinter war.
Kreaturdesign gemacht.
Ja, die haben halt da, also meiner Meinung nach, haben die sehr viel Animatronics benutzt in dem Film. Und halt auch sehr viel echte Kostüme und Maskenbildnereien und so. Also nicht nur bei den Wichteln da, den Elfen, sondern halt auch bei dem Krampus und bei meinem Lieblingsmonster, dem riesigen Jack in the Box.
Oh, das ist so toll.
Das war echt der fand ich, also wo ich gedacht habe, so wow, okay. Das ist mal was Neues. Das habe ich so noch nicht gesehen.
Ja. Und man hätte es sich auch einfach machen können. Ich meine, andere B-Filme, und der Film ist definitiv ein B-Film, aber ein B-Film in dieser schönen Tradition, und jetzt ist die Platte wieder gebrochen, jede Woche sage ich das wieder, wie in den guten alten Spät-80er-Zeiten, als B-Film-Kultur noch echt hochgehalten wurde. Andere Filme hätten das voll digital geklärt. Und es wäre super underwhelming gewesen.
Ja.
Und dadurch, dass da echt irgendwie eine Hand oder vielleicht sogar ein Schauspieler ganz drin gesteckt hat und die nur so ganz partiell digital verwendet haben. Also dieser Jack in the Box öffnet auch seinen Mund und er hat da so eine Art Predator-Schnauze. Die ist natürlich digital, aber das ist auch gar nicht das wirklich Gruselige. Das Gruselige ist, wenn er eigentlich komplett ist, also als Puppe, also wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, weil ich habe nämlich auch zuerst gedacht, so, ich meine, wir haben ja irgendwie so einen kleinen Jack in the Box. Am Anfang gesehen, wenn Beth, heißt sie, glaube ich, ne? Wenn sie da unterm Auto liegt, also die will ihren Freund besuchen und läuft halt durch diesen Blizzard und sieht das, ich meine, die Szene war schon großartig, wo sie durch diesen Sturm geht und allein, also ich meine, das ganze Visuelle in diesem Film war relativ gut gelöst. Also wenn sie durch diesen Sturm geht und die Häuser sieht, wie die eingefroren sind. Also wenn sie sich da nach links dreht und sie sieht da dieses alte Haus und da hängen diese Eiszapfen runter und das ist alles nicht so klar, super beleuchtet dargestellt oder so oder in Perfektion gerendert, sondern es ist so alles so ein bisschen schwummrig und mit dem Nebel davor und so. Das sah allein schon toll aus, dieses Haus, was so komplett eingefroren ist.
Ja.
Und dann sieht sie hört sie was und dann fliegt irgendwas über sie rüber und dann sieht sie zum ersten Mal den Krampus und man sieht ihn nicht klar, man sieht nur so eine dunkle Gestalt, wie sie auf dem Haus landet und wie er sich bewegt und wie er sich aufbäumt und so. Und das sah echt großartig aus. Und wie sie dann losgelaufen ist und er springt von Dach zu Dach, das habe ich alles total abgekauft. Das war höchstwahrscheinlich, also mit großer Wahrscheinlichkeit war das digital. Aber das war, selbst das war richtig gut gemacht.
Aber dadurch,
Und
dass das Digitale nicht so nah ran musste, weißt du, konntest du halt einfach wirklich mit dieser
ja.
Schattenfigur spielen. Und dann tut der Sounddesign auch wahnsinnig viel, weil auf einmal wird dieses Jingle-Bellige, ne, man hört die Glocken und man denkt, der Rentierschlitten landet, auf einmal super bedrohlich.
Ja, aber das finde ich macht Filme, also diese, wenn du Beschränkungen hast, während du drehst, kann
Ja.
das Filme manchmal viel besser machen, weil die Szene wäre nicht geiler gewesen, wenn du in irgendwie in Slow-Mo dann irgendwie fliegt die Kamera in 3D über ihren Kopf rüber und sieht halt diesen Krampus da in
Ja.
Perfektion mit jedem einzelnen Haar irgendwie, was da durchflattert, irgendwie. So, sondern ich finde es immer, also weniger zeigen und so, gerade bei so Filmen, die mit Mystik zu tun haben. Da ist es ja immer viel gruseliger, wenn du das Grauen nur erahnst, wenn du es
Ja.
nicht ganz klar siehst. Weil wenn du irgendwie, also wenn du den Krampus irgendwie mitten in einen Supermarkt stellst und das Licht überall anmachst, dann sieht er vielleicht nur noch halb so gruselig aus. Obwohl er dann selbst dann auch noch ziemlich krass aussehen würde, weil ich hatte ja immer Angst, dass ich fand ihn immer besser, je mehr sie ihn gezeigt haben. Und ich hatte aber Angst, dass sie nachher so viel zeigen, dass ich den dann doch nicht mehr so gut fand. Aber sie haben ja nachher wirklich sogar ziemlich klar sein Gesicht gezeigt. Und ich dachte immer noch, ich dachte, das ist krass, das ist wie, als wenn der Weihnachtsmann irgendwie zur Hölle gefahren wäre, quasi.
Ja, quasi im Fegefeuer ein bisschen
Weil
geschmolzen.
er hatte ja so eine Andeutung von Rot irgendwie, von diesem Mantel, er hatte
Ja.
diesen weißen Kranz um seine Kapuze herum, er hatte den Bart und so, aber er hat irgendwie einen riesigen Buckel, eingefallenes Gesicht,
Ja.
diese gigantischen Hörner. Das ist auch eine großartige Szene, wie diese Hörner sich so langsam aus diesem Kamin raus bewegen und so.
Ja,
Also das
super.
sind alles irgendwie so visuelle Ideen, die sie echt toll umgesetzt haben.
Und diese visuellen Ideen haben sie natürlich toll umgesetzt, aber die sind tatsächlich, ich weiß nicht, ob du auch so Bilder vom Krampus mal gesehen hast. Das ist relativ nah dran, außer dass sie ihm halt diesen Coca-Cola-Weihnachtsmann-Mantel nochmal übergeworfen haben. Also der Krampus ist ja so eine
Ja.
ziegenmäßige, gehufte Figur und sogar das Detail mit der langen Zunge, was irgendwie, also wir Deutschen sind da schon tendenziell vielleicht echt ein bisschen krank, was weirdly Sexuelles immer hatte, wenn der auf irgendwelchen dunklen Postkartenmotiven oder sowas immer seine Zunge nach Kindern so ausstreckt.
Ja.
sei
Ja,
brav
das
sonst
ist aber
leckt dich der
auch,
Krampus, ey.
es vermischen sich ja bei, gerade bei diesen ganzen heidnischen und dann teilweise christlichen Mystiken und Folkloren und so vermischt sich das ja alles auch so ein bisschen. Deswegen steckt da ja natürlich auch viel Teufel drin und der Teufel
Ja.
ist halt auch so eine Halbziegel und hat immer eine lange Zunge und Hörner und sowas. Aber ich fand das ganz interessant, dass sie dem, also ich habe so, wenn ich also wenn ich ein bisschen über die Folklore gelesen habe, habe ich da mir so rausgehört, dass das quasi so einer ist, also dass der Krampus quasi ein Gefolge von Sankt Nikolaus ist. Und
Was
in
diese
dem
Figur auch
Fi
super gruselig macht, sind wirklich. Also das, der hat den
Ja,
Approval
was?
vom Nikolaus. Also
Ja, wollte ich
Nikolaus
gerade sagen,
sagt.
was Sankt Nikolaus auch gruselig macht, weil er
Ja.
ja quasi sagt, ich kümmere mich um die guten Kinder, du kümmerst dich um die schlechten
Ja,
Kinder, mit denen will
wirklich,
ich nichts zu tun haben.
ey.
Und der Krampus sagt, ja, gerne,
Alles
mit
klar, Chef.
Vergnügen. Und was in dem Film haben sie, hat die Oma ihn beschrieben als den Schatten vom
Vom
Weihnachtsmann.
Weihnachtsmann.
Und das fand ich halt auch ganz interessant, weil Und dann macht auch halt diese Weihnachtsmann-Aufmachung von dem Krampus halt Sinn,
Ja.
dass er, weil er der Schatten des Weihnachtsmanns ist. Er ist quasi Bizarro Weihnachtsmann, wie du schon gesagt hast. Und dann muss er halt auch so ein bisschen so aussehen. Und ich hatte halt zuerst gedacht, dass es wirklich irgendwie das, weil so hatte ich das in meinem Kopf, als ich die Beschreibung davon gehört habe und als ich gehört habe, dass es Filme gibt, hatte ich immer im Kopf, dass es irgendwie, dass er so ein bisschen aussieht wie das Biest aus Schöne und das Biest oder so.
Ja.
Aber ich fand das gut, dass sie quasi so halb menschlich gemacht haben
Ja.
irgendwie. Und dass er an den Weihnachtsmann erinnert und so quasi der Anti-Weihnachtsmann ist. Und was
Ja.
ich auch interessant in dieser ganzen Geschichte fand, das ist, wie gesagt, also wenn du über die Folklore liest, irgendwie ist das so ein bisschen simplifiziert. Das heißt, der St. Nikolaus, der bringt halt Geschenke an die guten Kinder und der Krampus kommt dann mit seinem Birkenstock und zieht dir eine über, wenn du nicht brav gewesen bist.
Genau, es geht von Kohle bis Birkenstock bis hin zu, aber das ist ja normal, wenn es eine orale Geschichtenübertragung ist, dass das wie stille Post sich immer weiterentwickelt. So, das ist ja interessant, so haben sich auch die Grimm-Märchen entwickelt. Das ging aber auch teilweise bis er steckt dich in den Sack und nimmt dich mit irgendwohin, nicht
Ja,
mehr.
das habe ich auch gelesen. Also, und auch bis dahin, wo gesagt wurde, irgendwie so, ja, der nimmt dich mit zu seinem Ort oder seiner Höhle oder so und da wirst du dann,
Dann leckt er dich ab.
ja, da wirst du dann hier, wie heißt es denn? Gefoltert oder so.
Glaubst du, das war damals so ein bisschen auch die Psychologie, so was heute die Psychologie ist, von wegen steig nicht in den Van oder nimm keine Süßigkeiten von Fremden?
Ja klar, ich meine, da kommen ja ganz viele von diesen Folkloren und so Märchen her. Also wenn du mein Lieblingsbeispiel ist immer das Buch vom Struffelpeter. Das sind ja mehrere verschiedene Geschichten drin und also das ist ja wirklich so transparent, wenn du nicht irgendwie gerade 4 Jahre alt bist, dann erkennst du sofort, dass es nur darum geht, ja, spiel nicht mit Feuer,
Ja.
iss, was auf den Tisch kommt, guck auf die Straße, wenn du läufst und all solche Sachen. Das
Ja.
sind alles so Kurzgeschichten, die und natürlich auch wieder deutsche Kurzgeschichten in Kinderbüchern, wo
Trostlose.
Kinder auf grausamste Weise umkommen. Also ich habe das
Ja.
als Kind auch gehabt, das Buch. Ich hatte auch so ein Original, so ein altes Buch. Ich glaube, hatte meine Mutter schon, als sie klein war. Und das ist halt auch so, wie das gezeichnet ist und so. Und dann siehst du da dieses kleine Mädchen, was in Flammen steht. Oder du siehst
Ja.
den Suppenkasper irgendwie, wie er nachher wirklich so knochendünn wird und dann am Ende siehst du nur noch so einen Grabstein. Und das ist so, ja, hier, Kinderbuch.
Na, ich hatte ein super altes, weiß ich noch, ein super altes Max und Moritz Buch und dann eine Neuauflage vom Max und Moritz Buch. Und die Neuauflage war definitiv, ich würde sagen, geschnitten, also die wurde entschärft, weil Max und Moritz legen einfach Frauen um. Also, ne,
Wie
die Dame,
legen
die da,
Frauen um?
naja, die Dame, die denen kein Hühnchen geben will, also jetzt auch mein Max und Moritz Wissen ist eingerostet. Und ich weiß noch ganz genau, ob ich dieses ganz alte Buch hatte, das war noch quasi Generation meiner Eltern. Ne, da haben sie diese Hennenfrau, die fängt irgendwie an zu brennen, oder? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ne, der Typ mit der Pfeife fängt an zu brennen. Irgendjemand fängt auf jeden Fall
Okay.
an zu brennen. Und der brennt dann einfach, liegt, brennt rum. Ist
Ja.
hinüber. Und dann gab es später mal ein Buch, hatte ich in meinen Händen. Da hatte der so ein lustiges, wie in so einem Cartoon, so eine Art Rußgesicht.
Ach so.
So verflixt, diese Pfeife ist mir um die Ohren geflogen.
Ja,
Ja. Jetzt
Wo
haben
dann
wir so viel über die
alles
Folklore
weich,
geredet,
alles
wir kommen nicht in den
weich
Film
gewaschen.
rein. Wie schaffen wir das denn jetzt analytisch? Also, pass
Also
auf.
ich wollte
Ja.
ja, also was ich sagen wollte, ist ja, also ist in den, wenn du über diese, wenn du über das Dasein von dem Krampus liest oder was sein Job ist irgendwie, dann ist das ziemlich simpel in dieser Folklore. Also
Ja.
der Nikolaus kümmert sich um die guten Kinder, der Krampus um die bösen Kinder. Und in dem Film ist es ja so, dass gesagt wird, wenn du nicht an Weihnachten glaubst, oder also wenn du nicht an Weihnachten glaubst und wofür Weihnachten steht, und das zu schätzen weißt und das wirklich in deinem Innersten glaubst und möchtest irgendwie, dann kommt der Krampus und holt dich. Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass der Krampus, dass sein Ziel ist, also ja, dass das Ziel vom Krampus ist, dass alle an Weihnachten, an den Weihnachtsmann glauben.
Na, eher an
Oder
das, was
es
Weihnachtsfest
heißt,
ausmacht, so, ne?
oder es, ja, oder was das Weihnachtsfest ausmacht. Nicht unbedingt an den Weihnachtsmann,
Ja.
aber obwohl es ja, also wenn du mit dem Krampus zu tun gehabt hast, dann fällt es dir wahrscheinlich auch nicht schwer daran zu glauben, dass es einen Weihnachtsmann gibt.
Okay.
Weil ich meine, also in der Welt von dem Film, ne,
Ja.
wenn es den Gott gibt, dann muss es auch den Teufel geben,
Ja, richtig.
so gesagt. Aber was ich interessant fand, ist dann, oder ist es natürlich so, dass der Weihnachtsmann irgendwie Kontrolle über den Krampus hat und den Krampus dann loslässt, wenn irgendjemand an dieses Weihnachtsfest nicht mehr glaubt,
Das
was
ist ja
dann
eine
um
zynische
wieder,
Lesensweise von dir,
ja, was
Dennis.
dann wiederum den Weihnachtsmann sehr grauenhaft machen würde. Aber ich fand es einfach irgendwie so, dass es war so ein, ja, so ein Kontrast irgendwie, weil du siehst halt diese grauenhafte Figur, die halt auf schlimmste Weise diese Leute da entfernt und die seine ganzen Gefolgschaft auf dich hetzt
Ja.
und da sogar Spaß dran hat und
Der macht das ja auch in so
lachend an
mehreren
diese,
Stufen, ne? Also der
ja.
schickt quasi erst seine Schwächsten und dann wird's immer doller.
Und auf der anderen Seite denkst du so, wenn du dann darüber nachdenkst, dann denkst du, ja, ich meine, er hat ja eigentlich ein nobles Motiv sozusagen.
Ja,
Also das, was
über
er.
Nobel kann man diskutieren. Ich fand es aber ganz passend, wie die deutsche Omi, die eigentlich pure Explanation war, erklärt hat, wie sie
Ja.
auf Krampus gestoßen ist. Was irgendwie auch schön ist, in einem amerikanischen Film so die Geschichte des guten Deutschen zu erzählen, die ganz klar in Nachkriegszeiten, wo Deutschland eh die Hoffnung verloren hat, auch den Glauben verloren hat und all ihre Mitmenschen auch in ihrer kleinen Stadt sogar, und die haben sich da gegenseitig nicht mehr das Brot gegönnt, sogar zu Feiertagen, dann wurden sie bestraft, so.
Ja.
Ich habe kurz den Faden verloren, aber ich fand das so wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht und auch so so
Ja, nee,
elegant erzählt.
du hast erzählt, als die Oma dem Krampus gegenüberstand, sozusagen.
Ja. Ja, also wirklich diese Eleganz, auch nicht den Krieg zu erzählen oder so, sondern das einfach nur durch diesen Flashback klar machen, das war Deutschland in der Zeit, da war es kaputt.
Ja, und auch in schöner Animation vor allen Dingen.
In der schönen, an Weihnachtsklassiker erinnernden Animation sogar. Und dann wird halt dieses ganze Dorf weggenascht, außer sie. Vielleicht, weil sie noch ein bisschen unschuldig ist, weil sie so jung ist oder was, und sie kriegt so eine Kugel. Mit Grüße von Krampus als Mahnmal. Und sie weiß schon von Anfang an, wie kacke das auch sein muss als Charakter, wenn du meinst, oh, es geht schon wieder los.
Aber warte, also jetzt ist mir gerade ein Gedanke gekommen, weil was mich ein bisschen genervt hat an dem Film, ist, dass diese, also es war von vornherein klar, was die Funktion von dieser Großmutter ist in diesem Film. Und es war auch irgendwie, mich hat das auch schon genervt, dass sie die ganze Zeit auf Deutsch redet und alle anderen reden immer auf Englisch mit ihr und anscheinend können sie sich alle gegeneinander gegenseitig verstehen. Und ich meine, ich kenne das auch von Leuten, die halt besser verstehen können, als dass sie sprechen können und dann redet man halt Deutsch-Englisch mit denen und so. Aber das hat mich so ein bisschen genervt und auch, dass sie so lange gebraucht hat, bis sie, also dass erst irgendwie drei Leute sterben müssen oder so, bevor sie mit dieser Geschichte rausrückt. Weil ich kann es verstehen, dass man es nicht direkt erzählt, weil dann wird man irgendwie für verrückt gehalten, dann kommt man ins Altersheim oder so.
Das reicht, Oma Engel.
Hör auf mit deinen Krampus-Geschichten.
Das letzte Mal, wir feiern nicht mehr mit dir.
Aber wenn die Leute alle schon in völliger Panik sind und sagen, oh mein Gott, was geht hier los? Was ist hier los? Dann kann man ja so langsam mal mit der Sprache rausrücken. Sie hat ja keinen Grund, damit zurückzuhalten, außer außer sie weiß, dass sie in einem Film ist und einen Spannungsbogen
ja,
aufbauen
genau.
muss.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist Exotic Experience.
Aber was ich jetzt gedacht habe, ist, also jetzt gehen wir aber auch schon ans Ende, weil das Ende von der Geschichte ist ja, dass alle wieder da sind. Also der Junge sagt ja, ich nehme meinen Wunsch zurück und ich glaube an Weihnachten und bla bla bla, bitte nimm mich anstatt von meiner Familie.
Was auch eine schöne Referenz ist, finde ich, auf andere Weihnachtsfilme. Also auf viele Weihnachtsfilme, wo auch der Hauptdarsteller, ob es ein Junge oder ein Mädel, sagt, ich wünsche mir eigentlich nur, dass wir alle zusammen sind. Und dann kommt eine gefühlsschwülstige Musik und am Ende kommen alle zusammen und umarmen sich. Das war eine schöne Referenz, fand
ja,
ich.
Ja, oder Charles Dickens und so, ne?
Ja.
Ja, und jedenfalls wird er dann ja von dem Weihnachtsmann da lachend in dieses Loch reingeschmissen. Ja. Und dann wacht er auf einmal auf und alles ist wunderschön und alle sind da und alle sagen, ah, du bist ja, endlich bist du wach und so, wir packen schon Geschenke aus und so. Und keiner lässt sich irgendwie was anmerken.
Mhm.
Und dann kriegt er ja diese Krampusglocke. Und seine Großmutter irgendwie lässt so durchblicken, dass sie weiß, was abgeht. Und dann gucken alle diese Glocke an und gucken sich gegenseitig an und haben so einen gewissen Schimmer davon, was passiert ist.
Ja.
Und das fand ich ein sehr interessantes Ende, weil ich habe zuerst gedacht, oh Gott, was für ein blödes Ende jetzt. Irgendwie entweder hat das alles nur geträumt oder er ist tot im Himmel. Also für mich hat es irgendwie am Ende das noch richtig rund gemacht, dass die anderen nicht so gesagt haben, ja, irgendwie schön, dass wir alle wieder hier sind, ne? Oh, war das doof, als wir irgendwie vom Krampus irgendwie
alle gleichzeitig
zerfetzt worden.
Vom Krampus geträumt haben.
Ja, nee, und auch nicht, dass sie sagen so, was ist denn los mit dir, Timmy? Warum bist du denn
du
so bedrückt
so
und
aus,
so?
Ja,
ja das ist, sondern dass sie alle irgendwie sich gegenseitig angeguckt haben und haben gesagt, irgendwie war da was, irgendwas ist passiert. Und was ich jetzt gedacht habe, ist, dass der Krampus halt von vornherein sozusagen eine Erfahrung ist, die du durchmachst, um dann das Weihnachtsfest irgendwie besser schätzen zu wissen oder wie auch immer. Aber dass von vorn, also dass dieser Junge quasi den Ausgang nicht verändert hat.
Nein.
Sondern von vornherein, und der Krampus hat ihn halt angelacht, weil er wusste, du musst diese Todeserfahrung durchmachen.
Ja.
Aber es war nie so, dass irgendjemand zu Schaden kommt durch diese ganze Geschichte.
Das deute ich genauso wie du.
Und wenn das nämlich so ist, dann wusste die Großmutter die ganze Zeit, wie es ausgeht. Und
die hat einfach immer diese Sache in der Story ausgespart, dass sie auch noch in ein Loch geworfen wurde.
Und das wäre halt auch irgendwie eine interessante Geschichte, dass diese Großmutter gesagt hat, na, ja,
dann
sollt ihr das auch mal durchmachen, dass sie durchgemacht
hat.
Aber auf der anderen Seite, dann würden ihre Eltern ja irgendwie, dann wüssten ja quasi, ich meine, das kann man natürlich durch andere Familiengeschichten weg erklären und das, dann würde der Film 3,5 Stunden lang sein, aber dann müsste das ja so gewesen sein, dass ihre Eltern auch nicht gestorben sind, sozusagen.
Ja, das, also wenn, ich habe es genauso gedeutet und ich habe es auch so gedeutet, weil ich fand es irgendwie komisch, dass auf einmal irgendwie in Mitteldeutschland oder Süddeutschland eine ganze Stadt weggenascht wurde. Das ist schon ein ziemlicher Bodycount.
Aber die Amerikaner werden in Ruhe gelassen.
Ja, genau. Und hier ist es irgendwie das habe ich aber auch so irgendwie gedeutet und auch diese Endszene, die ist ja so überspielt, auch kitschig. Wo die sich dann echt, also die küssen ja diesen Max, wo er runterkommt. Also jeder einzelne Schauspieler darf einmal diesen Max auf die Stirn küssen. Und sogar die alkoholkranke Tante ist auf einmal erträglich.
Sie sind halt alle tot.
Ich glaube.
Aber das ist, ich,
das
glaube ich.
Das wäre für mich das Uninteressantere, deswegen habe ich es vielleicht irgendwie anders gedeutet, als das Ding so. Scheren wir hier gerade eigentlich eine wahnsinnig komische Routen-Experience.
Ja, und er ist sozusagen der Einzige, der sich vollends dran erinnern kann, weil er sozusagen der Botschafter ist. Das ist so wie früher, wenn du irgendwie alle gegnerischen Krieger massakriert hast, nur einen hast du wieder zurückgeschickt, damit er die Geschichte erzählen kann.
Ja, ja, ja.
Weil irgendwie in 50 Jahren oder in 70 Jahren erzählt der Max dann seinen Enkelkindern so, ja, glaub mal lieber an Weihnachten, weil die Scheiße willst du nicht durchmachen.
Ja, oder halt vielleicht auch nicht an den bemantelten Mann, aber sei mal dankbar für das, was du hast, weil der Film wird ja durch eine fahrlässige Undankbarkeit ausgelöst. Und der Film macht etwas gut, was viele Horrorfilme damals, Opa Sebastian kommt wieder, gut gemacht haben. Die lassen sich erstmal Zeit, den Grundcast zu etablieren. Hm. Mag die erstmal bitte alle so ein bisschen oder verstehe sie alle ein bisschen und dann pflück sie einen nach den anderen weg. Und in vielen modernen Horrorfilmen ist das so, dass irgendwie im dritten Akt noch irgendwie Kiffer-Bobby dazukommt. Und du weißt gleich am Anfang, der hat ein rotes Shirt an, so der ist nur da für eine weitere Death-Scene, aber ich muss gar nicht in diesen Menschen investieren.
Ja. Ja, und das wurde ja auch am Anfang wirklich etabliert. Also es hat ja schon, also nicht lange gedauert, aber für mich war das irgendwie echt perfekt getimed, irgendwie so, wann der Krampus dazugekommen ist und wann irgendwie diese übernatürlichen Sachen passiert sind. Aber bis dahin war das halt so, ja, wie so ein bisschen so ein Chevy Chase Weihnachtsfilm irgendwie, da kommt die dumme Verwandtschaft.
Nicht doof dabei.
Nö, es war also es war jetzt, wenn, ich sag mal, wenn das jetzt ein Film gewesen wäre, der so wie das erste Drittel gewesen wäre, also ein normaler Weihnachtsfilm, dann wäre das so ein bisschen, ja, langweilig, sage ich mal, gewesen.
Ja, aber nur bei What's the Point, aber es ist nicht, weil die Dialoge unbedingt schlecht geschrieben sind oder die Figuren, die aufeinander clashen, irgendwie uninteressant.
Es war gut gemacht, aber das war halt, ja, fand ich interessant, dass sie das wirklich so gemacht haben, wie so eine klassische amerikanische Weihnachtskomödie halt. Und auch die Intro-Szene, das fand ich, ich meine, das war natürlich echt über den Topf, wie wir in Deutschland sagen.
Ja, klar, wie wir zu sagen fliegen.
Aber das war irgendwie auch, also ich fand es auch irgendwie interessant, weil das war natürlich so dieses ultimative, sieh dir an, was Weihnachten für uns heutzutage bedeutet oder was Weihnachten in den USA irgendwie mit It's beginning to look a lot like Christmas im Hintergrund bedeutet und die Leute schlagen sich um die Geschenke und hauen sich gegenseitig mit dem Skateboard in die Fresse. Irgendwie.
So als und, Einzelhandelsavatar.
Ja, und das alles irgendwie so in super Slow-Mo und wie die Leute sich wie die Leute in die Kamera gucken und so.
Ja.
Das war irgendwie, fand ich ganz, ganz nett gemacht, den Film so zu eröffnen. Ich bin ja mal ein großer Freund von so speziellen Intro-Szenen, die vielleicht auch so ein bisschen artifiziell sind, aber und so von dem Rest des Films losgelöst sind. Aber ich bin da mal ein Freund von, wenn man sich irgendwas irgendwas so Standalone-mäßiges für die Anfangsszene ausdenkt. Und sie hat ja dann auch fließend in den Film übergeleitet mit der Prügelszene in diesem Krippenspiel.
Der Film ist PG-13, also auch für junge Zuschauer durchaus erlaubt.
Ja.
Ich fand aber trotzdem, und ich habe mir auch schon schlimme Filme angeguckt.
Was?
Dass die Tode in dem Film, ne? So eine, trotzdem so eine gewisse Grausamkeit hatten.
Ja, also es ist, man kann es sich gut angucken, weil niemand irgendwie zerfleischt wird oder irgendwie in Stücke gerissen wird oder so.
Ja.
Und deswegen habe ich auch immer die ganze Zeit noch gedacht, irgendwie, vielleicht sind die alle nur verschleppt, vielleicht sind die alle nicht tot.
Ja.
Weil, also du siehst halt so gut wie kein Blut, du siehst niemanden, ja, irgendwie einen Arm verlieren oder irgendwie grausam zu Tode kommen, aber es war trotzdem irgendwie verstörend, also gerade das Mädchen, was von diesem Jack in the Box irgendwie da verschlungen wurde.
Ja, der hat sie angetan, ne?
Ja, also vor allen Dingen auch einfach durch die, ja, der hatte so eine, ich weiß nicht, kennst du das, wenn es gibt bei bestimmten Dingen so eine bestimmte Größe, also bestimmte Proportionen, wo du irgendwie einfach so ein ungutes Gefühl hast, irgendwie so, dass es kann auch irgendwie kleiner sein oder so, aber wenn es nicht die richtige Proportion hat von dem, was es eigentlich ist, und dann sieht es auch noch so echt aus, dann ist es ne, die haben nicht da irgendwie so eine animierte Feder und so, und da ist ein animierter Kopf dran und so, sondern der ganze Stoff, also dieser lange Schlauch und so, den haben sie auch dann richtig, das war dann nicht, auch nicht irgendwie so ein, ich weiß zum Beispiel auch nicht, wo der Glibber herkam, weil ich fand es gut, dass sie die Monster nicht so glibberig gemacht haben. Aber ja, irgendwie, also gerade die erste Szene, wo man ihn das erstmal sieht, weil ich gedacht habe, was ist denn das? Weil ich habe die Kiste nicht so wirklich wahrgenommen, und dann siehst du diesen langen Schlauch irgendwie. Und das hat mich so erinnert an irgendwie früher, irgendwie so Cousins von mir hatten immer so ein, ja, wie auch so Zeltstoff, so einen langen Schlauch einfach. Es war einfach so ein Tunnel, wo du halt beim Spielen mit durchkrabbeln konntest. Und so sah das aus für mich. Und dann hast du am Ende dann diesen Kopf gesehen, und dann wurde mir auf einmal dieser Kopf bewusst irgendwie, und ich dachte, wow, okay, und da bewegt sich irgendwas. Und das, den fand ich schon krass und so. Und natürlich, wenn du dann siehst, wie das Kind dann in diese
Der Puppe
Kugel von
verschwindet.
Kopf verschlungen wird irgendwie, und wie der auch versucht hat, irgendwie sich da zu befreien und so, irgendwie wie der sich bewegt hat und so, das fand ich schon gruselig. So, also mehr als diesen Engelsvogel oder was auch immer das war.
Der Film traut sich irgendwie auch tatsächlich irgendwie Kinder aus dem Spiel zu nehmen, was ich dem Vampire gegen sonst was Film ja so ein bisschen vorgeworfen habe, so Peng, das hat kein Gewicht.
Ja, der war halt auch null. Also ich meine, ich muss sagen, der Krampus-Film, ich sehe das jetzt aus so einem objektiven, also objektiv gesehen finde ich, dass der gruselige Elemente hatte. Also es war jetzt auch kein Film, wo ich irgendwie mir die Augen zugehalten habe oder wo ich geschaudert habe oder wo es mir kalt den
Nee,
Rücken runter
aber es
lief
wird
oder so.
trotzdem sagen, das ist
Aber
gruselig, das ist creepy.
dafür habe ich schon zu viel gesehen. Aber ja, es ist ein creepy Film, auf jeden Fall. Und das war halt bei Vampires vs. Bronx. Also ich weiß auch nicht, ob das deren Ansatz war. Also wenn es deren Ansatz war, irgendwie ein Gruselfilm zu sein, dann haben sie auf kompletter Länge versagt.
Na, du wählst ja nicht so einen Titel oder sowas, um nicht zumindest ein bisschen Grusel zu
Ja, aber
provozieren.
du weißt ja, wie es heutzutage ist mit Shaun of the Dead und sowas. Ich meine, den habe ich nicht gesehen, aber
Du hast Shaun of the Dead nicht gesehen?
nee.
Krasser Typ.
Aber ich
Der
meine,
ist
es
ja schon
sind ja
sehr
heutzutage
antik.
auch Komödien mit, oder es gab doch diesen Vampirfilm mit Johnny Depp irgendwie, wo er so einen alten
Ach so,
Schlossbesitzer spielt
ja,
irgendwie.
genau.
Und die sind ja auch nicht gruselig, die Filme. Das sind halt irgendwie, also Vampire sind ja heutzutage generell, also da musst du schon einiges machen, um die gruselig zu gestalten. Also ich bin ja ein großer Fan von Francis Ford Coppolas Dracula,
Ja.
weil der halt auch einfach irgendwie so, ja, klassisch und episch ist und so. Und da gibt es halt echt schon Momente, wo du denkst, oh, okay.
Bist auch ein großer Fan von Toni Collette? Hast du gemerkt, wie clever ich jetzt auf den Cast mal eingehen möchte?
Ja, das war absolut seichter Übergang. Apropos Fan. Wovon bist du denn noch so Fan? Ja, ich finde die gut. Also ich war überrascht, als ich die. Ich vergesse mal, wer Adam Scott ist. Vom Gesicht her kenne ich den, aber ich kann mir den Namen nie merken. Obwohl es
Ja.
ein, vielleicht weil es ein sehr generischer Name ist. Toni Collette ist, da weiß man sofort, wer das ist. Ja, ich war überrascht, dass das irgendwie so eine Cast ist, weil den Howard, den.
David Koechner.
Ja.
Ja,
Ich
David
wusste ja auch nicht, wie der
Koechner.
heißt, aber den kennt man natürlich auch
Ja.
so, also ganz großartig in Thank You for Smoking zum Beispiel.
Genau.
Und so als Charakterdarsteller hat man den schon in zig Filmen gesehen. Ja, und Toni Collette finde ich auch super. Und ich habe jetzt auch gerade irgendwie, also so eine Horrorfilmverbindung mit ihr durch
Hereditary? Hat sie da mitgespielt?
Hereditary, genau, ja.
Ja, genau.
Und die kann das halt einfach, diese, also in Hereditary, da spielt sie ja so absoluten Terror. Also da siehst du ja ihren absoluten Terror und Verzweiflung im Gesicht und so. Und das hast du hier natürlich, hast du hier auch, aber es ist so in einer abgeschwächten Form. Aber ich finde sie echt gut. Also sie
Ich fand das toll,
ist gute
dass bei ihr aber
Schauspielerin.
auch der Horror so ein bisschen die Familie ist. Also sie kann auch sehr gut so, so leichte Überforderung kann sie irgendwie sehr gut mit einfach nur mit den Augen spielen. Sie muss sich dabei nicht so durch die Haare fahren oder sonst was, sondern
Nee. Nee,
meistert der
ja, sie
Augen.
ist sehr, sehr ausdrucksstarkes Gesicht und weiß damit umzugehen, sozusagen, so
Und David
schauspielerisch.
Köckner macht so ein bisschen das, was er in vielen Filmen macht, nur nicht so auf 11 gedreht. Der spielt halt ein bisschen dumm, ein
Genau.
bisschen lauten, aber der macht das
Ja.
nicht, also gibt schon Sachen, da macht er das doller. Und Adam Scott, der ja auch als eigentlich komödiantischer Darsteller bekannt ist, gibt eine relativ ernste Performance.
Ja, ich habe den nicht so sehr vielen Filmen gesehen,
Der
aber
spielt viel bei Parks and Recreation mit oder bei Step Brothers
stimmt.
habe ich den gesehen und so. Und das ist ein klassischer, der gehört zu dieser Generation von Comedy-Darstellern eigentlich. Aber die
Ja.
Gefühle, die er da spielen muss, sind relativ komplex.
So die Post-Will
Ja,
Ferrell-Generation.
genau, ja, exactly.
Ja, also die Rolle habe ich ihm auch absolut abgenommen, obwohl er immer so um einiges jünger als Toni Collette aussieht, aber ich glaube, das täuscht nur.
Aber dass du erstmal das Gefühl spielen musst, ich lasse wegen den anderen Leuten meine Tochter im Schnee und dann noch seine leichte Transformation zum Actionhelden, der auch irgendwie seine Großmutter hinter sich lassen muss, oder seine Mutter in dem Falle, ja. Ey, ja, wir sind ja schon längst im Spoiler-Territory, dann gibt es so eine Szene, wo er dann
Ich
einfach.
habe das Ende schon erzählt,
Ja,
also.
apropos Spoiler vor 20 Minuten.
Ich finde, das musst du nur einmal in der ersten Episode sagen und
Dann ist
danach
alles vorbei.
ist jeder selber schuld.
Jeder sein Glück ist Schmied. Er steht im Schnee und schießt einfach ins Unbekannte hinaus, um seine Familie zu schützen. Und vielleicht ist es auch ein bisschen die Cinematografie, aber ich habe gedacht, mein Gott, Adam Scott, wer hätte gedacht, dass aus dir nochmal so ein glaubhafter Actionheld wird?
Ja, ich habe in dem Moment habe ich auch gedacht, oh, er hat ja relativ schnell gelernt, mit der Pumpgun umzugehen. Dafür, dass er irgendwie zuerst irgendwie den Revolver gehalten hat, als wäre das ein Sack Kartoffeln oder so.
In
Aber
welche Richtung muss ich damit zeigen?
der ist so schwer.
Ja, mir tut mein Handgelenk weh.
Nee, aber ich habe ihm das generell abgekauft und auch auch diese Verzweiflung, ja, was macht man jetzt, wenn man eine Familie hier hat, aber auch
Ja.
eine Familie da draußen irgendwie und wenn man, das ist ja immer dieses Dilemma irgendwie, so wenn die jetzt alle losgegangen wären und nach ihr gesucht hätten, hätten sie alle bei drauf gehen können.
Ja.
Und so muss er irgendwie eine schwere Entscheidung treffen und sagen, wir verbarrikadieren uns hier und passen halt auf, dass wir nicht noch mehr Leute verlieren. Und wenn wir die Chance haben, dann gehen wir raus und suchen nach ihr. Weil vielleicht ist sie ja, wie gesagt, irgendwie, vielleicht hat sie sich ja ins Einkaufszentrum gerettet oder wie auch immer.
Das passt jetzt nicht
Ja.
ins Gespräch, aber ich möchte noch einmal erwähnen, wie toll ich es finde, dass der Film echt nur 90 Minuten lang ist.
Ja, das ist stellt sich immer wieder als positiv heraus, ne? Wenn irgendwie, also es gibt ja manche Filme, da macht es Sinn, dass sie irgendwie 2,5 oder 3 Stunden lang sind, aber
Ja.
das, meistens ist es einfach, glaube ich, irgendwie irgendwas ist da schiefgelaufen. Entweder
Mehr
beim
Popcorn verkaufen, Digga.
ja, aber es ist halt irgendwie, also rein filmemacherisch, rein künstlerisch gesehen, ist halt entweder muss der Drehbuchautor irgendwas anders machen oder der Regisseur beim Schnitt muss halt irgendwie Sachen einfach wegschmeißen, weil es ist ja irgendwie, wenn du so einen 2,5 Stunden Film hast, wo du zig Szenen drin hast, wo du dich fragst, ja, irgendwie, die hätten da nicht drin sein müssen, dann macht es den Film halt schlechter und nicht besser. Und es
Ja.
gibt aber auch andere Filme, wo du diese ganze Information halt brauchst oder wo du halt eine lange Reise mit den Charakteren mitgehst und diese Punkte alle wichtig sind. Und du kannst ja immer noch irgendwie, also ich meine, es ist ja mittlerweile gang und gäbe, dass du nochmal bei Blockbustern zumindest nochmal eine Version rausbringst, die nochmal 30 Minuten länger ist. Aber das Problem ist ja, dass die Filme meistens immer schon 2,5 bis 3 Stunden lang waren und dann nochmal 30 Minuten länger werden.
Ich finde das halt dieser Sweet Spot von diesen 90 Minuten. Der Film lässt sich ja trotzdem seine Zeit. Sonst wäre der nicht so stark. Hätte ich die
Ja.
Rednecks nur eine Sekunde kennengelernt, dann wüsste ich auch, okay, die sind Kanonenfutter.
Es hat ja auch so einen Grund, warum sich das irgendwie mal so als Richtlinie etabliert hat, dass es 90 Minuten sind. Weil die Leute halt über 100 Jahre Filme machen, irgendwie rausgefunden haben, dass das eine gute Zeit ist. Es ist irgendwie, also man sagt ja oft, dass, also ich habe jedenfalls mal gehört, dass irgendwie so Schulstunden zum Beispiel 45 Minuten lang sind, weil der Mensch sich an einem Stück konzentriert oder nicht
Sorry, ich muss
länger.
lachen. Ich dachte, der Satz wäre da beendet. Ich habe mal gehört, dass die Schulstunde 45 Minuten lang
Ja, ich selber bin ja nicht
ist.
zur Schule gegangen. nee, aber dass die, ja, sorry, ich mache manchmal 20 Sekunden lange Denkpausen zwischendurch, aber.
Nein, es wäre super gut, wenn der Punkt einfach. Und ich so, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Schweigen wir
Und ich weiß auch
Nein,
nicht,
weil
wie
sich
man
der
selbst
Mensch so
so
lange
richtig
konzentrieren kann.
beendet, weil ich immer mit der Stimme am Ende hochgehe. Nee, aber ich habe mal gehört, dass sich der Mensch quasi 45 Minuten lang irgendwie hoch konzentrieren
Ja.
kann und dann braucht er halt eine Pause. Und vielleicht ist das irgendwie, wenn du in einem dunklen Theater sitzt und da einen Film guckst, dann kannst du halt irgendwie zweimal 45 Minuten kannst du gut verkraften und so. Vor allen Dingen sind in den Filmen ja auch, in die meisten Filme sind ja auch Pausen eingebaut. Also du hast nicht 90 Minuten durchgängig komplexen Dialog, wo
Ja.
du irgendwie Plotpoints verstehen musst und du hast auch nicht durchgängig 90 Minuten Action. Also ich meine, ich kenne ein paar Gegenbeispiele, aber
Nee,
so
ich glaube aber wirklich, das müssen Filme und deswegen, das ist ein Film, wie der
Ausnahmen
gut.
bestätigen die Regel.
Nee,
Aber
aber ja, unbedingt.
90 Minuten ist eine gute Zeit und es kommt halt natürlich auch mal drauf an, wie du den Film strukturierst und ob du ja, ob du eine gute Story hast. Aber wie gesagt, ich bin da auch mehr und mehr Fan von. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch gerade wieder, also ich habe hier ohne Probleme Krampus irgendwie so durchgeguckt, weil es natürlich auch so ein bisschen Entertainment ist. Und ich habe aber vor ein paar Tagen auch Mank gesehen. Und ehrlich gesagt habe ich, obwohl ich da immer nicht so ein Fan von bin, weil ich finde, Filme muss man dann in einem Stück durchgucken, aber ich habe Mank ehrlich gesagt in drei Stücken geguckt, weil ich da irgendwie, ich weiß ja nicht, weil ich nicht so lange sitzen und stillhalten konnte.
Zumindest beim Unterhaltungskino gebe ich dir total recht. Also, was manche Filme jetzt inzwischen vergessen haben, ist die Macht der Set-Pieces. Und wenn das eine mittelalterliche Schlacht ist, die alleine schon 2 Stunden geht, dann ist das kein Set-Piece mehr. Du
Ja.
sollst dich als Zuschauer sollst du dich freuen auf die gefühlt zu kurze Szene
Ja.
mit dem Jack in the Box. Das reicht dann. Du
Ja,
musst.
vor allen Dingen, weil es ist ja auch immer alles oft die Vorfreude und die Vorbereitung, also wie du da drauf eingeleitet wirst und dann siehst du es halt und dann passiert es und dann
Ja.
ist es aber auch wieder vorbei und so. Und deswegen verstehe ich auch mal nicht dieses ganze, also wenn du im Internet die Leute schreien hörst, irgendwie so, oh, es hat 45 Minuten gedauert, bis wir zum ersten Mal Batman gesehen haben und so. Warum können wir nicht einfach 2,5 Stunden Batman sehen?
Ja.
Batman, Batman.
Batman vs. Superman. Die kämpfen nur 10 Minuten. Nee, ich glaube ein bisschen länger.
Ja,
Es
nee,
dauert
aber ich,
zweieinhalb
weil
Stunden.
ich wollte schon immer mal einen Film haben, wo man echt, so wie der Krampus, wo man Batman irgendwie nur so schemenhaft sieht und wo man das gar nicht aus der Perspektive von Bruce Wayne oder Batman sieht, sondern du siehst das aus der Perspektive von irgendwie anderen Leuten und Batman
Von
ist halt
Adam
diese
Scott.
die wie?
Aus der Perspektive von Adam Scott.
Ja. Ja, oder von mir aus siehst du auch irgendwie Bruce Wayne, aber nie in Verbindung mit Batman irgendwie. Und, du Batman ist halt einfach diese furchteinflößende Kreatur, die die Nacht durchflattert irgendwie. Und, weil dann kannst du auch viel besser verstehen, warum die Leute Angst vor ihm haben, angeblich stimmt. irgendwie Guter so. Punkt. Aber es ist halt die Vorfreude so. Und wenn ich 45 Minuten höre, dass da irgendeine finstere Gestalt durch die Stadt wandert und so und die Leute zu Brei schlägt und ich da 45 Minuten drauf eingeleitet werde und dann auf einmal steht da irgendwie so ein riesiger Schatten über dir oder so, dann ist doch die Vorfreude viel größer, als wenn du irgendwie gleich von Anfang an irgendwie so einen Typen im Lederkostüm irgendwie durch die Gegend fahren siehst.
Ja, gut.
Super, also ich mag Punkt. Batman, muss ich dazu sagen. Aber
Disclaimer, ich mag ihn.
Ja, aber ich kann halt immer nicht das ist fast schon so ein mathematisches Nerdtum irgendwie, wo sie sagen, ja, ich habe das mal durchgerechnet, wir haben in den letzten 8 Batman-Filmen, haben wir Batman nur kumulativ 2,5 Stunden gesehen und wir wollen ihn 8 Stunden sehen.
Ja, das brauchen sie. Wir müssen sehen, wie Batman Reifen umschmeißt, sonst glauben wir ihm das nicht, dass er ein richtig starker Typ ist.
Naja, aber deswegen fand ich es halt, ich fand es gut, wie sie das bei Krampus gelöst haben. Also, wie gesagt, ich bin überrascht, dass das alles so ziemlich, ziemlich rund war, weil ich immer erwartet habe, so, oh, jetzt schlägt es gleich über und dann wird es ein richtig schlechter Film oder so. Aber es ist nie passiert.
Wird aber nicht, ne?
Nee.
Kurios. Man denkt eigentlich so, okay, es wird ein vielleicht akzeptabler Movie, aber ich musste mich auch jetzt auch beim zweiten oder dritten gucken, echt sagen, so, für das, was er sein will, liefert er komplett ab.
Ja, also genau, das wollte ich auch noch sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie der großartigste Horrorfilm, den ich je gesehen habe oder so, weil es ist, für mich ist immer das richtig gut, was irgendwie das Unerwartete sozusagen richtig kreiert oder was die Regeln aufbricht, sowas wie Us von Jordan Peele oder wie der erste Saw-Film oder irgendwie sowas. Und da war der Krampus halt ein bisschen klassischer, aber halt, ja, wenn man aus der heutigen Sicht sagen würde, klassischer Horrorfilm, dann sind es halt alles sehr viele schlechte Filme dabei. Und damit, mit dieser Tradition hat der Film dahingehend irgendwie gebrochen, weil der Regisseur oder wer auch immer es war oder der Autor immer an diesen Ecken, wo ich gedacht habe, ah, jetzt könnte es irgendwie überkippen, irgendwie die Kurve gekriegt hat und dadurch irgendwie einen runden Film gemacht hat und nicht irgendwie zu gierig war und nicht die, entweder konnten sie nicht die richtigen fetten CGI-Feuerwerk-Szenen machen und Kämpfe mit dem Krampus und so. Weil ich meine, der Krampus selber hat ja auch nicht wirklich so viel gemacht. Das waren ja eher seine Diener irgendwie, die da was gemacht haben. Aber das musste er auch nicht, weil er hat so eine furchteinflößende Präsenz gegenüber den anderen Charakteren. Und er hat halt die komplette Kontrolle über seine ganzen Ewoks und die Jack-in-the-Box und alle anderen Wesen irgendwie, dass er selber gar nicht so viel machen muss. Aber du weißt ganz genau, dass wenn er ausholen würde, dann tut das weh. Ja, deswegen bin ich froh, dass sie vielleicht irgendwie, also ich weiß nicht, wenn sie 30 Millionen gehabt hätten oder 50 Millionen, wer weiß, ob der Film besser geworden wäre oder schlechter. Ich glaube, er wäre eher schlechter gewesen.
Das ist eine super interessante Theorie auf jeden Fall. Von wegen hätte.
Aber ich möchte natürlich, dass alle Leute immer, die gute Arbeit machen, gut bezahlt werden. Aber ich meine nur rein aus dem Filmemacherischen irgendwie, was passiert, wenn du jemandem irgendwie 250 Millionen in die Hand drückst,
ja.
Werden dann automatisch die Skripts besser, sehen dann die Kostüme echter aus. Es kommt ja immer darauf an, wie man mit dem Geld umgeht. Und manche Leute sind halt richtig gut da drin, die können mit 250 Millionen, können die 50 gute Filme machen.
Sollte der Regisseur
Michael Dougherty.
Michael Dougherty mal ein großes Franchise kriegen, oder ist das vielleicht das?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das ist oder was er gemacht hat.
Der hat vorher auch noch einen anderen
Krampus-Film.
Einen anderen
Man muss aufpassen, dass man sich nicht irgendwie so eine Schublade steckt, dass man nachher nur noch Krampus-Filme macht.
Ja, der hat sowas ähnliches wie einen Krampus-Film gemacht. Der hat nur auf auf Halloween-Basis quasi so ein Gimmick. Ich nenne es mal Gimmick-Horrorfilm gemacht.
Frankenfish oder sowas?
Trick and Treat heißt der.
Achso.
Der lebt auch sehr durch Animatronics und durch, ja mein Gott, Leuten einfach Masken aufsetzen.
Ich kann mir, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass bei solchen Filmen wie Krampus, dass da nicht so die Produzenten dahinter sitzen wie bei, weiß nicht, wie bei Marvel-Filmen oder so. Sondern, dass sie einfach
sagen, er sitzt ja nur 15 Minuten, jetzt lass ihn mal machen. Lass ihn noch mal spielen.
15 Minuten?
15 Millionen, 15 ja. Minuten, 15 Millionen, lass ja. ihn mal spielen.
Ja, genau. Also das ist, also ich meine, natürlich wollen die Leute ihr Geld wieder haben und gucken da drauf oder so, aber ich glaube, dass sie das da vielleicht so ein Regisseur und ein Autor ein bisschen mehr freie Hand hat, haben. Vielleicht hätten sie es irgendwie dann, weiß nicht, blutiger gemacht oder so, wenn sie komplett freie Hand gehabt hätten. Oder vielleicht war da die Auflage, es muss PG-13 werden. Aber ich glaube, das ist natürlich mal die Frage, wenn du jetzt irgendwie, es gibt ja viele so, gerade junge Regisseure, die dann irgendwie mal einen richtig geilen Kurzfilm machen oder einen richtig geilen Indie-Film machen und dann sagen alle Leute, oh, das ist der nächste große Regisseur. Mhm. Und dann geben sie den, in Hollywood ist das ja auch so, dass sie dann eine erfahrene Crew nehmen und ja. dann nehmen sie mal einen jungen Regisseur und geben dem ein fettes Budget in die Hand. Und den lassen sie aber selten genügend Freiheit, um dann so einen Erfolg, wie sie mit ihrem Indie-Feature hatten, zu wiederholen. Und deswegen ist es, finde ich, ist immer fragwürdig, dieses, ja, der hat jetzt einen richtig guten Film gemacht, dem müssen wir jetzt ein Blockbuster-Budget in die Hand geben. Also ich gönn's natürlich immer solchen Leuten, die gute Arbeit machen. Mhm. Aber ich weiß, man darf dann auch nicht mal so zu viel davon erwarten oder man darf sie danach dann zumindest nicht absägen, wenn der Film dann nicht so ein kreatives Meisterwerk wird. You had your
shot, Kid. Jetzt geh wieder.
Ja, also damit werden halt auch Leute so echt verbraten irgendwie und dann manche Leute verlieren dann ihre Karriere, weil sie dann auf einmal,
ich glaube auch, dass Josh Trank jetzt nicht mehr wiederkommt. Ja, so.
Ich musste auch an Josh Trank denken, weil der, glaube ich, irgendwie so ein bisschen durch den Kakao gezogen wurde von der Industrie. Er halt auch jemand ist, der das vielleicht nicht einfach so mit sich machen lässt und dann halt an die Öffentlichkeit geht und sagt, ey, ich hätte eigentlich
was auch vor, einen so viel besseren Film zu machen. Außer du machst echt Frieden damit, dass ab jetzt Film dein Hobby ist. Was ja auch okay wäre. So einfach zu
ja,
sagen, ich konnte
ja, ich meine, er hätte natürlich auch, also viele Leute hätten wahrscheinlich einfach die Klappe gehalten und gesagt, ey, dann der Film ist jetzt, wie er ist und beim nächsten Film versuchst du es halt irgendwie von vornherein dann ein bisschen anders zu machen oder irgendwie, weiß nicht, wenn du mehrere Filme hier am Gürtel hast und so und ein bisschen älter bist, dann kannst du natürlich auch immer mehr irgendwie so dich an längeren Hebel setzen und die Filme mehr so machen, wie du es gerne hättest. Mhm. Irgendwie, aber das kannst du natürlich. Kannst nicht irgendwie als jung, also ich finde es natürlich gut, wenn jemand so eine Moral hat und so eine Integrität, dass jemand sagt, ey, hier ist was echt Bescheuertes passiert. Aber ja, war vielleicht für seinen Werdegang nicht ganz so schlau. Aber wer weiß, vielleicht, wenn er ein guter Künstler ist, dann kommt er vielleicht wieder.
Ich wünsche es ihm, würde mir aber auch wünschen, dass er vielleicht irgendwie echt in so einer Sparte von so Anti-Hollywood. Ich weiß nicht, ob es das noch
ja,
so heutzutage
ich
gibt
möchte,
in
dass Josh
Streaming-Zeit.
Trank einen Krampus-Film.
Krampus 2. Ja, ich
Den
sehe
gibt's ja
bei
schon.
Michael Doherty, sehe ich, dass er jetzt Trick and Treat 2 macht, was irgendwie schon komisch ist, wenn du quasi nur vier Filme auf dem Kerbholz hast, direkt wieder zu deinem ersten Film so zurückkehren muss, als Director, der hat noch viel geschrieben. Aber das ist schon merkwürdig.
Ja.
Das ist so ein bisschen Kevin Smith-mäßig, so von wegen
Hast
Clerks 2. Und dann bist du so, hast du nicht erst drei Filme gemacht, so musst du dich schon wieder auf dich selber beziehen.
also du das
Aber.
in erster Linie ist er Autor, ne?
Ja. Genau.
Der hat Regie für Godzilla King of the Monsters gemacht. Also,
Das ist ein großer wahrscheinlich und der hat
ja.
wahrscheinlich doch nicht so viel Geld eingespielt, wie er sollte. Und jetzt muss er Tricks and Treats 2 machen.
Den fand ich auch relativ langweilig, ehrlich gesagt.
Ja, vielleicht hat er sich da nicht durchsetzen können. Die Geschichten, sie wiederholen sich alle. Es ist alles ein Zirkel. Jetzt sind wir schon fast so lang, wie der Film eigentlich lang ist. Hast du noch irgendeine Beobachtung oder irgendwas, über was du unbedingt sprechen magst bei dem Film?
Ah,
Ich
ich
gebe
habe
dir meine
mein
unbedingt.
Lieblingszitat aus dem Film vergessen.
Ja, sehr
Scheiße.
gut. Ja.
Ich habe es in dem Film noch, dann habe ich gedacht, oh, das ist mein
Das
Lieblingszitat.
wird mein Lieblingszitat. Aber ich schreibe es mir nicht auf. Das ist so unvergesslich.
Nee, ja. Das ist meine
Scheiß auf
generelle
Shownotes.
Krankheit,
Ist ja nur
dass ich
Sebastians Podcast. Ich schenke euch zu
genau,
Weihnachten
das
alle
hebe ich
Notizen.
mir für meinen
Was ist mein
Krampus-Podcast.
Krampus-Cast? Ja, da kannst du echt einen starten. So viele Krampus-Filme, wie es gibt.
Ja, wir sehen jede Woche einen Krampus-Film.
Du bist, oh Gott, ja, Dark Weihnachtsmann, ich verstehe es.
Ach, was war denn das? Was war denn dein Lieblingszitat?
Mein Lieblingszitat? Oh.
Aus dem Film.
Where's the eggnog?
Ich glaube, mein hat auch tatsächlich Conchita gesagt. Aber mehr fällt mir nicht mehr ein. Ich muss noch eine Sache, die wollte ich noch drüber sprechen, ist, dass ich das allerletzte Bild von dem Film war ja eigentlich, dass aus dieser Familie und aus diesem Haus rausgezoomt wird und auf
Ja.
einmal sehen wir, dass das alles in einer Weihnachtskugel
Ja.
stattfindet.
Ja.
Und darüber, und dann haben wir auch tatsächlich diesen Poster-Moment von diesem Film, wie der Krampus da über dieser Schneekugel ist. Und dann zieht die Kamera weiter raus und wir sind in irgendwie so einem alten hölzernen Haus.
Ja.
Und wir haben so einen Man in Black-Moment, wo wir sehen, da stehen überall diese
Ich hätte gesagt,
Weihnachtskugeln
ein
rum.
Indiana Jones-Moment, wo wir sehen, es gibt ganz viele Artefakte mit Dämonen drin. Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja, gut, aber ja.
Das macht das
Ich meinte
alte
so die
Erlebnis.
Murmeln quasi, dass alle sich in diesen Murmeln befinden. Und da stellt sich natürlich, also ich meine, das ist wahrscheinlich einfach nur nochmal so ein symbolisches Bild, was sagt irgendwie, er macht das schon seit 1000 Jahren. Oder.
Oh Gott, jetzt geht's los.
Nee, ich hab ja mal gerne meine philosophischen Theorien über,
Ja.
was das alles bedeutet, irgendwie. Oder indem er sie so umgebracht oder verschleppt hat, sind sie jetzt in dieser Schneekugel ge gefangen, in der nur ihr Straßenblock drin ist und sie sind verdammt auf ewig, den Weihnachtsmorgen zu wiederholen, weil
Ja,
sie
das
es
ist so Purgatory. Ja,
vorher nicht gewertschätzt haben.
glaube ich auch. Das
Jetzt
ist
sind
dieses von wegen, wenn du in der Hölle bist und Homer muss so viele Donuts essen, bis er keine Donuts mehr mag.
ja,
Das
das
ist.
ist echt die dunkelste Variante, glaube ich, von dem, was das Ende sein könnte.
So habe ich das auch gelesen. Und dann habe ich es auch noch, und das muss man sich manchmal gewahr werden, wie doll diese Schneekugeln, ne? Mit in gerade in Amerika als was total Exotisches und was total deutsch, beziehungsweise deutsch bis mitteleuropäisches gesehen werden.
Ist das so?
Ja.
Schneekugel?
Habe ich mich schlau gemacht, dass Schneekugeln teilweise sogar mit Made in Germany irgendwie gefälscht werden. Weil sie sagen,
Ah, okay.
eine echt deutsche Schneekugel von den Florida Pierce.
Ich dachte, aber die Schneekugel gehört ja schon seit Citizen Kane irgendwie zu der amerikanischen Weihnachtsfilmgeschichte, sage ich mal.
Ja, Ich erinnere mich nur auch an die Szene in True Lies beispielsweise, wo Arnold Schwarzenegger im Außeneinsatz in der Schweiz oder Österreich oder so war und bringt seiner Tochter eine echte Alpina Schneekugel mit. Und die so, oh, danke, Dad.
Das ist Steiermark.
Also Steiermark. Ja, genau.
Steiermark.
Naja, ob dieses ganze Ding noch extra germanisch, deutsch, deutschentümlich sein soll, weil das ja auch denn echt so eine alte Holzhütte ist und hast nicht gesehen, der hat sie
Ja.
mitverschleppt, zurück in die Alpen, in ihre Sehne, in eine Schneekugel gebannt. Und jetzt dürfen sie jeden Morgen aufwachen, sich auf die Stirn küssen und sagen, das macht doch gar keinen Spaß mehr. Außer du bist
Ich
Homer Simpson, dann klappt das nicht.
habe es einfach nur gesehen als Weihnachtskugel ist irgendwie, also so eine Schneekugel ist nur so ein Symbol für Weihnachten halt einfach. Und du, man kann halt irgendwie. Das ist halt ein gutes, auch irgendwie so ein Tool, um Gefangenheit irgendwie so darzustellen.
Wie wirst du eigentlich Weihnachten wahrscheinlich gefangen jetzt?
Ich bin in meinem wie sagt man das? Kontaminierungszelt verbringe ich alleine Weihnachten. Nee, ja, mit 4 Leuten aus zwei verschiedenen
Na
Haushalten.
gut schon. Hast
Ja,
du unserem
nee.
Bundespräsidenten heute zugehört?
Ja, meine Großmutter ist noch mit dabei.
Ja,
Also wir
fünf
sind
trifft ihr ja.
zu fünft sind wir, weil
Ja, bei
wir.
mir, also bei mir in der Familie ist gerade die Diskussion, ob wir Weihnachten echt ein bisschen verschieben.
Ja.
Weil jetzt alles anstrengend und kacke ist und warum sollen wir jetzt in
Aber
Merry Christmas Zeiten mitten weg?
auf wann willst du es verschieben? Das weiß man ja
Nächstes
aber nicht.
Jahr. Die Geschenke
Ja.
sind, die altern nicht. Ja, vielleicht der Schinken. Nee,
Ja,
keine Ahnung.
ich war ja auch irgendwie schon, als man das absehen konnte, dass das alles irgendwie länger dauert, bin ich ja auch dafür, dass irgendwie alle so ein Nulljahr machen, weißt du? Dass man auch irgendwie einfach sagt, also das Jahr überspringen wir jetzt und irgendwie ich werde erst, also ich werde erst also nächstes Jahr erst 33 oder so, weißt du, dass alle so ein Nulljahr haben, weil
Was ein
man
Träumchen.
da. Wie bitte?
Ja, was ein Träumchen. Wäre ich komplett dafür
Ja,
jetzt,
das
wo ich
halt
langsam
irgendwie,
grau werde und so.
das zählt alles nicht, aber das wäre natürlich auch ein bisschen, also nicht wirklich Respekt,
Na, ich glaube, diese
für
Erwartungshaltung
die
wegen.
Leute, die da dran gestorben sind,
Na,
irgendwie.
ja, klar. Aber ne, auch diese Erwartung von wegen Christmas is be magic and Christmas must be holy. Da diskutieren ich und meine Familie gerade drüber, ob das echt das wert ist. Auch gerade aus Respekt. Nein, wir möchten aber
Da ist dein
unbedingt
Herr
die
und
ganze.
Retter ist geboren an diesem Tag. Also, das kannst du
Stan
nicht
Lee?
einfach so
Das glaube ich
verschieben.
nicht. Wann ist Stan Lee geboren? Du lügst. Stan Lee? Geburtstag. Da feiern wir nämlich. Am 28. Dezember. Ich werde verrückt.
Und auch nur kurz nach Jesus, ne?
Oh, verdammt. Ey. Ja, also jedenfalls ich und meine Familie, wir diskutieren darüber, ob wir Weihnachten um 4 Tage verschieben.
Sehr gut, das wird's bringen, auf jeden Fall.
Nein, Dennis, es freut mich aber auf jeden Fall, dass ich mit Krampus dir nicht komplett deine Zeit gestohlen habe, sondern dass du dem Film
Ja,
durchaus was abgewinnen konntest.
ich habe, also ich bin ja immer jemand, der irgendwie so gerne in bestimmte Sachen so richtig eintaucht irgendwie so. Also nachdem ich irgendwie Red Dead Redemption gespielt habe, habe ich mir auch irgendwie so wieder alte Western angeguckt und solche Geschichten. Und ich habe jetzt irgendwie fast Bock, irgendwie die anderen Krampus-Filme auch noch zu gucken. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir damit einen Gefallen tue. Ich
Ja, wenn, dann macht er
ehrlich gesagt,
Content draus. Ist wieder ein sehr lustigen YouTube-Kanal.
das ist so, wie wenn man einmal ein bisschen Geld im Lotto gewinnt und dann weiter im Lotto spielt, irgendwie so. Ich glaube nicht, dass das nochmal ein zweites Mal passieren
Ja,
wird.
dann musst du
Das.
deine Personality kennen, nicht, dass du echt so ein Krampusloch
Also, ja, ich weiß nicht, ob die anderen Krampus-Filme irgendwie.
Und dann auch so den ganz schlechten Krampus-Film irgendwas Positives abgewinnen kannst, weil du sagst, ja, aber die beziehen sich auf den Holzschnitt von 1588.
Ja.
Ja.
Aber wenn man die alle in der richtigen Reihenfolge guckt, dann ergibt das Sinn.
Mein
Also dann macht das Sinn. Weil
Krampiverse.
die der Cyber-Krampus ist ja nur eine Referenz zum Mecha-Krampus.
Ihr versteht das nur alle falsch.
Ja. Die wurden nur für mich geschrieben, die Filme.
Ja, dann entführst du Mike Gedorty und sagst, Trick and Treat 2 am Arsch, Krampus 2, los geht's.
Ja, genau. So Misery mit dem Krampus-Autor.
Ja, Krampus allein in New York. Ich freue mich
Ja.
jetzt schon. Dennis, es war ein Fest. Ich kann nicht mehr.
Okay,
Und wir kratzen an
dann
90 Minuten, 90
darfst
Minuten
du
Marke.
jetzt ins Bett gehen.
Danke, ich da. Meine Beine sind schon gebrochen. Dankeschön, Dennis. Auf bald. Wir kommen da
Ja,
durch.
frohe Weihnachten.
Ho, ho, ho.